Georg Forster, 1754 geboren in Lassenhuben bei Danzig, ist ein bedeutender Naturforscher und Ethnologe der Spätaufklärung. Als 17-Jähriger nimmt er von 1772 bis 1775 an Captain James Cooks zweiter Weltumsegelung teil. Ziel dieser Reise ist es, neue Kolonien für die britische Krone zu entdecken, Küstenlinien zu erforschen und zu vermessen und vor allem den unbekannten Südkontinent, die sogenannte Terra Australis, zu entdecken. Mit Kassel verbindet Georg Forster seine Professur für Naturgeschichte, die er von 1778 bis 1784 am Collegium Carolinum innehat. Als Abgeordneter des Nationalkonvents hält sich Forster von 1793 an im revolutionären Paris auf, um die Aufnahme der Mainzer Republik, der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden, ins französische Reich zu beantragen. Hier stirbt Georg Forster 1794 weitgehend vereinsamt und vergessen. Sein bedeutendstes Werk ist die Reise um die Welt, die 1777 in London und zwischen 1778 und 1780 in deutscher Übersetzung dann auch in Berlin erscheint. Für die Lesung wurde auszugsweise Kapitel 8 ausgesucht, das sich mit dem ersten Aufenthalt der Cook-Expedition auf Tahiti beschäftigt. Ein Morgen war's, schöner hätte ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben, an welchem wir die Insel Otaheite 2 Meilen vor uns sahen. Der Ostwind, unser bisheriger Begleiter, hatte sich gelegt. Ein vom Lande wehendes Lüftchen führte uns die erfrischendsten und herrlichsten Wohlgerüche entgegen und kräuselte die Fläche der See. Waldgekrönte Berge erhoben ihre stolzen Gipfel in mancherlei majestätischen Gestalten und glühten bereits im ersten Morgenstrahl der Sonne. Unterhalb derselben erblickte das Auge Reihen von niedrigen, sanft abhängenden Hügeln, die den Bergen gleich mit Waldung bedeckt und mit verschiedenem anmutigen Grün und herbstlichem Braun schattiert waren. Vor diesen her lag die Ebene von tragbaren Brotfruchtbäumen und unzählbaren Palmen beschattet, deren königliche Wipfel weit über jene emporragten. Noch erschien alles im tiefsten Schlaf, kaum tagte der Morgen und stille Schatten schwebten noch auf der Landschaft dahin. Allmählich aber konnte man unter den Bäumen eine Menge von Häusern und Kanus unterscheiden, die auf dem sandigen Strand heraufgezogen waren. Eine halbe Meile vom Ufer lief eine Reihe niedriger Klippen parallel mit dem Lande dahin und über diese brach sich die See in schäumender Brandung. Hinter ihnen aber war das Wasser spiegelglatt und versprach den sichersten Ankerplatz. Nunmehr fing die Sonne an, die Ebene zu beleuchten. Die Einwohner erwachten und die Aussicht begann sich zu beleben. Kaum bemerkte man die großen Schiffe an der Küste, so eilten einige unverzüglich nach dem Strande herab, stießen ihre Kanus ins Wasser und ruderten auf uns zu. Es dauerte nicht lange, so waren sie durch die Öffnung des Riffs und eines kam uns so nah, dass wir es anrufen konnten. 2 fast ganz nackte Leute mit einer Art von Turban auf dem Kopf und mit einer Schärpe um die Hüfte saßen darin. Sie schwenkten ein großes grünes Blatt in der Luft und kamen mit einem oft wiederholten Laut »Tayo« heran. Ein Ausruf, den wir ohne Mühe und ohne Wörterbücher als einen Freundschaftsgruß auslegen konnten. Das Kanu ruderte dicht unter das Hinterteil des Schiffs und wir ließen ihnen sogleich ein Geschenk von Glaskorallen, Nägel und Medaillen herab. Sie hinwiederum reichten uns einen grünen Pisangschoss zu, der bei ihnen ein Sinnbild des Friedens ist, und baten, solchen dergestalt ans Schiff zu befestigen, dass er einem jeden in die Augen fiele. Demzufolge ward er an der Wand des Hauptmasts festgemacht, worauf unsere Freunde sogleich nach dem Ufer zurückkehrten. Es währete nicht lange, so sah man das Ufer mit einer Menge Menschen bedeckt, die nach uns hinguckten, indessen das andere, voll Zutrauens auf das geschlossene Friedensbündnis, ihre Kanos ins Wasser stießen und sie mit Landesprodukten beladeten. In weniger als einer Stunde umgaben uns Hunderte von dergleichen Fahrzeugen, in deren jedem sich ein, zwei, drei, zuweilen auch vier Mann befanden. Ihr Vertrauen zu uns ging so weit, dass sie sämtlich unbewaffnet kamen. Von allen Seiten erschallte das willkommene Tayo, und wir erwiderten es mit wahrhaftem und herzlichem Vergnügen über eine so günstige Veränderung unserer Umstände. Sie brachten uns Kokosnüsse und Pisangs im Überfluss, nebst Brotfrucht und anderen Gewächsen, welche sie sehr eifrig gegen Glaskorallen und kleine Nägel vertauschten. Stücken Zeug, Fischangeln, steinerne Äxte und allerhand Arten von Werkzeugen wurden gleichfalls zum Verkauf angeboten und leicht angebracht. Die Menge von Kanos, welche zwischen uns und der Küste auf und zugingen, stellte ein schönes Schauspiel, gewissermaßen eine neue Art von Messe auf dem Wasser dar. Ich fing sogleich an, durch die Kajütenfenster um Naturalien zu handeln, und in einer halben Stunde hatte ich schon 2 bis 3 Arten unbekannter Vögel und eine große Zahl neuer Fische beisammen. Die Farben der letzteren waren, solange sie lebten, von ausnehmender Schönheit, daher ich gleich diesen Morgen dazu anwendete, sie zu zeichnen und die hellen Farben anzulegen, ehe sie mit dem Leben verschwanden. Die Leute, welche uns umgaben, hatten so viel Sanftes in ihren Zügen als Gefälliges in ihrem Betragen. Sie waren ungefähr von unserer Größe, blass mahagonibraun, hatten schöne schwarze Augen und Haare und trugen ein Stück Zeug von ihrer eigenen Arbeit mitten um den Leib, ein anderes in mancherlei malerischen Formen als einen Turban um den Kopf gewickelt. Die Frauenspersonen, welche sich unter ihnen befanden, waren hübsch genug, um Europäern in die Augen zu fallen, die seit Jahr und Tag nichts von ihren Landsmänninnen gesehen hatten. Die Kleidung derselben bestand in einem Stück Zeug, welches in der Mitte ein Loch hatte, um den Kopf durchzustecken und hinten und vorne bis auf die Knie herabhing. Hierüber trugen sie ein anderes Stück von Zeuge, das so fein als Nesseltuch und auf mannigfaltige, jedoch zierliche Weise etwas unterhalb der Brust als eine Tunika um den Leib geschlungen war, so dass ein Teil davon zuweilen mit vieler Grazie über die Schulter hing. War diese Tracht gleich nicht vollkommen so schön als jene an den griechischen Statuen bewunderten Draperien, so übertraf sie doch unsere Erwartungen gar sehr und dünkte uns der menschlichen Bildung ungleich vorteilhafter als jede andere, die wir bis jetzt gesehen. Beide Geschlechter waren durch die von anderen Reisenden bereits beschriebenen, sonderbaren schwarzen Flecke geziert oder vielmehr verstellt, die aus dem Punktieren der Haut und durch nachheriges Einreiben einer schwarzen Farbe in die Stiche entstehen. Bei den gemeinen Leuten, die mehrenteils nackt gingen, waren dergleichen vornehmlich auf den Lenden zu sehen, ein augenscheinlicher Beweis, wie verschieden die Menschen in Ansehung des äußeren Schmuckes denken und wie einmütig sie gleichwohl alle darauf gefallen sind, ihre persönlichen Vollkommenheiten auf eine oder die andere Weise zu erhöhen. Es dauerte nicht lange, so kamen verschiedene dieser guten Menschen an Bord. Das ungewöhnlich sanfte Wesen, welches ein Hauptzug ihres Nationalcharakters ist, leuchtete sogleich aus allen ihren Gebärden und Handlungen hervor und gab einem jeden, der das menschliche Herz studiert, zu Betrachtungen Anlass. Die äußeren Merkmale, durch welche sie uns ihre Zuneigung zu erkennen geben wollten, waren von verschiedener Art. Einige ergriffen unsere Hände, andere lehnten sich auf unsere Schultern, noch andere umarmten uns. Zu gleicher Zeit bewunderten sie die weiße Farbe unserer Haut und schoben uns zuweilen die Kleider von der Brust, als ob sie sich erst überzeugen wollten, dass wir ebenso beschaffen wären als sie. Da sie merkten, dass wir Lust hätten, ihre Sprache zu lernen, weil wir uns nach den Begegnungen der gewöhnlichsten Gegenstände erkundigten oder sie aus den Wörterbüchern voriger Reisen hersagten, so gaben sie sich viel Mühe, uns zu unterrichten und freuten sich, wenn wir die rechte Aussprache eines Wortes treffen konnten. Was mich anlangt, so schien mir keine Sprache leichter als diese. Alle harten und zischenden Konsonanten sind daraus verbannt. Und fast jedes Wort endigt sich mit einem Selbstlauter. Was dazu erfordert ward, war bloß ein scharfes Ohr, um die mannigfaltigen Modifikationen der Selbstlauter zu unterscheiden, welche natürlicherweise in einer Sprache vorkommen müssen, die auf so wenige Mitlauter eingeschränkt ist und die, wenn man sie einmal recht gefasst hat, die Unterredung sehr angenehm und wohlklingend machen. Unter anderen Eigenschaften der Sprache bemerkten wir sogleich, dass das O und E, womit wir die mehresten Nennwörter und Namen in Herrn Cooks erster Reise anfangen, nichts als Artikel sind, welche in vielen morgenländischen Sprachen vor den Nennwörtern hervorzugehen pflegen, die ich aber im Verfolg meiner Erzählung entweder weglassen oder durch einen Strich von dem Nennwort trennen werde. Ich habe bereits im Vorhergehenden angemerkt, dass Herr von Bougainville das Glück hatte, den wahren Namen der Insel ohne Artikel sogleich ausfindig zu machen. Er hat ihn auch, soweit es die Beschaffenheit der französischen Sprache erlauben will, in der Beschreibung seiner Reise vermittels des Wortes Tahiti ganz richtig ausgedruckt, doch sprechen es die Indianer mit einer leichten Aspiration, nämlich Tahiti, aus. In dem vor uns liegenden Riff befand sich eine Öffnung und dies war der Eingang zu dem auf der kleineren Halbinsel von Otaheite gelegenen Hafen Wai-Urua. Wir sandten deshalb ein Boot aus, um beides, die Einfahrt und den Hafen, selbst sondieren zu lassen. Die Leute fanden guten Ankergrund und gingen nach dieser Verrichtung vollends ans Land, wo sich gleich eine Menge Einwohner um sie her versammelte. Wir lagen der Küste so nahe, dass wir schon das Quieken junger Ferkel hören konnten, und dieser Ton klang uns damals lieblicher als die herrlichste Musik des größten Virtuosen. Indessen waren unsere Leute nicht so glücklich, einige davon zu erhandeln, vielmehr weigerte man sich, sie ihnen zu verkaufen unter dem Vorwand, dass sie insgesamt dem Aire oder König zugehörten. Sobald wir ausgestiegen waren, eilten wir von dem sandigen Strande, wo in unserer Wissenschaft keine Entdeckungen zu erwarten waren, hinweg und nach den Plantagen hin, die uns vom Schiffe her so reizend angesehen hatten, unerachtet der späten Jahreszeit wegen Laub und Gras schon durchgehends mit herbstlichem Braun gefärbt waren. Wir fanden bald, dass diese Gegenden in der Nähe nichts von ihren Reizen verlören und dass Herr von Bougainville nicht zu weit gegangen war, als er dies Land als ein Paradies beschrieb. Wir befanden uns in einem Wald von Brotfruchtbäumen, auf denen aber bei dieser Jahreszeit keine Früchte mehr zu sehen waren, und beim Ausgang des Gehölzes sahen wir einen schmalen, von Gras entblößten Fußpfad vor uns, vermittels dessen wir bald zu verschiedenen Wohnungen gelangten, die unter mancherlei Buschwerk halb versteckt lagen. Hohe Kokospalmen ragten weit über die anderen Bäume empor und neigten ihre hängenden Wipfel auf allen Seiten gegeneinander hin. Der Pisang prangte mit seinen schönen breiten Blättern und zum Teil auch noch mit einzelnen traubenförmigen Früchten. Eine schattenreiche Art von Bäumen mit dunkelgrünem Laub trug goldgelbe Äpfel, die den würzhaften Geschmack und Saft der Ananas hatten. Der Zwischenraum war bald mit jungen chinesischen Maulbeerbäumen bepflanzt, deren Rinde von den Einwohnern zur Verfertigung der hiesigen Zeuge gebraucht ward. Bald mit verschiedenen Arten von Arum oder Zehrwurzeln, mit Yams, Zuckerrohr und anderen nutzbaren Pflanzen besetzt. Die Wohnungen der Indianer lagen einzeln, jedoch ziemlich dicht nebeneinander, im Schatten der Brotbaumbäume, auf der Ebene umher und waren mit mancherlei wohlreichenden Stauden als Gardenia, Guettarda oder Calophyllum umpflanzt. Die einfache Bauart und die Reinlichkeit derselben stimmte mit der kunstlosen Schönheit des darum herliegenden Waldes überaus gut zusammen. Sie bestanden nämlich mehrenteils nur aus einem Dach, das auf etlichen Pfosten ruhte, und pflegten übrigens an allen Seiten offen, ohne Wände zu sein. Diese sind auch bei dem vortrefflichen Klima des Landes, welches vielleicht eins der glücklichsten auf Erden ist, vollkommen zu entbehren. Denn Tau und Regen, die einzigen Veränderungen der Witterung, gegen welche die Einwohner der Südsee Schutz nötig haben, kann in den mehresten Fällen ein bloßes Dach genugsam abhalten. Zu diesen liefert ihnen der Pandang oder Palmnussbaum seine breiten Blätter statt der Ziegel, und die Pfeiler werden aus dem Stamm des Brotfruchtbaums gemacht, der ihnen solcher Gestalt auf mehr denn einerlei Art nutzbar wird. Indessen gab es doch mitunter einige Wohnungen, die vermutlich nur deswegen, damit man innerhalb verborgener sein könne, mit einer Art von geflochtenen Rohrhürden eingeschlossen waren, welche sie denn einem großen Vogelbauer ziemlich ähnlich machte. In diesem Wandwerk war eine Öffnung zur Tür gelassen, die mit einem Brett zugemacht werden konnte. Vor jeder Hütte sah man eine kleine Gruppe von Leuten, die sich ins weiche Gras gelagert hatten oder mit kreuzweis übereinander geschlagenen Beinen beisammen saßen und ihre glücklichen Stunden entweder verplauderten oder ausruhten. Einige standen bei unserer Annäherung auf und folgten dem Haufen, der mit uns ging. Viele aber, besonders Leute von reiferem Alter, blieben unverrückt sitzen und begnügten sich, uns im Vorübergehend ein freundschaftliches Tayo zuzurufen. Da unsere Begleiter gewahr wurden, dass wir Pflanzen sammelten, so waren sie sehr eifrig, dieselben Sorten zu pflücken und herbeizubringen, die sie von uns hatten abbrechen sehen. Nach diesen Friedensvorkehrungen gingen wir aufs Botanisieren an Land. Ein tüchtiger Regenschauer, der vorige Nacht gefallen war, hatte die Luft merklich abgekühlt und machte unseren Spaziergang sehr angenehm, indem die Sonnenhitze heute nicht so früh als sonst Überhand nehmen konnte. Das ganze Land war durch den Regen verschönert. Bäume und Pflanzen waren wie von neuem belebt und in den Wäldern duftete das erfrischte Erdreich einen angenehmen Wohlgeruch aus. Eine Menge von kleinen Vögeln begrüßte uns mit ihrem lieblichen Morgengesang, den wir sonst noch nie so in ganzen Chören gehört hatten. Vielleicht, weil wir bisher noch nie so früh ausgegangen, vielleicht auch, weil der Morgen so besonders schön war. Wir mochten kaum etliche 100 Schritt weit gegangen sein, so entstand im Walde ein lautes Klopfen, als ob Zimmerleute da selbst arbeiteten. Da dieser Schall unsere Neugier erregte, so spürten wir ihm nach und gelangten endlich an einen kleinen Schoppen, unter welchen 5 oder 6 Weibsleute zu beiden Seiten eines langen, viereckigen Balkens saßen, auf welchem sie die faserichte Rinde vom Maulbeerbaume klopften, um daraus Zeug zu machen. Das Instrument, dessen sie sich hierzu bedienten, war ein schmales, vierseitiges Stück Holz, in welchem der Länge nach überall parallele Furchen eingeschnitten waren, die auf jeder von den 4 verschiedenen Seiten des Hammers immer tiefer wurden und immer dichter nebeneinander lagen. Sie hielten eine Weile mit Arbeiten inne, damit wir die Rinde, die Hämmer und den Balken betrachten konnten. Auch zeigten sie uns eine Art von Leimwasser in einer Kokosnussschale, mit welchem sie während dem Klopfen die Rinde von Zeit zu Zeit besprengten, um die einzelnen Stücke derselben in eine zusammenhängende Masse zu bringen. Dieser Leim, der, so viel wir verstehen konnten, vom Hibiscus esculentus gemacht war, ist zur Verfertigung der Arbeit unentbehrlich, weil die Stücken Zeug zuweilen 6 bis 9 Fuß breit und gegen 150 Fuß lang sind, gleichwohl aber aus lauter kleinen einzelnen Stücken Rinde zusammengeschlagen werden müssen. Es darf keine andere Rinde als von jungen Bäumen dazu genommen werden, daher man auch in ihren Maulbeerpflanzungen nicht einen einzigen alten Stamm findet. Sobald sie eines guten Daumens dick ist, das ist ungefähr 2 Jahre alt sind, werden sie abgehauen, ohne dass dieser frühen und häufigen Nutzung wegen Mangel daran zu besorgen wäre. Denn kaum ist der Baum abgehauen, so sprossen schon wieder junge Schösslinge aus der Wurzel auf, und ließe man sie zu Blüten und Früchten kommen, so würde er, seinem schnellen Wachstum nach zu urteilen, sich vielleicht übers ganze Land verbreiten. Sie suchen die Bäume durchgehend so gerade und so hochstämmig als möglich zu ziehen, leider auch unterhalb der Krone keinen Ast, damit die Rinde desto glatter sei und beim Abschälen recht lange Stücke gebe. Wie diese aber zubereitet werden mag, ehe sie unter den Hammer kommen, war uns noch unbekannt. Die Weiber, welche wir bei dieser Beschäftigung fanden, waren ganz dürftig in alte schmutzige Zeuglumpen gekleidet, und dass die Arbeit eben nicht leicht sein müsse, konnte man daraus schließen, dass ihre Hände eine dicke, hornharte Haut davon bekommen hatten. Wir setzten nun unseren Weg weiter fort und gelangten bald in ein schmales Tal. Ein wohlaussehender Mann, bei dessen Wohnung wir vorüberkamen, lag im Schatten da und lud uns ein, neben ihm auszuruhen. Sobald er sah, dass wir nicht abgeneigt dazu waren, streute er Pisangblätter auf einen mit Steinen gepflasterten Fleck vor dem Hause und setzte einen kleinen, aus Brotbaumholz verfertigten Stuhl hin, auf welchen er denjenigen von uns, den er für den vornehmsten hielt, sich niederzulassen bat. Nachdem auch die übrigen sich ins Gras gelagert hatten, lief er ins Haus, holte eine Menge gebackene Brotfrucht und setzte uns solche auf den Pisangblättern vor. Nächst diesem brachte er noch einen Mattenkorb voll Vieh oder tahitische Äpfel, welches eine Frucht von der Spondias-Art und im Geschmack der Ananas ähnlich ist, und nunmehr bat er uns zuzulangen. Es schmeckte uns allen herzlich wohl. Der Spaziergang und die frische Morgenluft hatten uns guten Appetit verschafft und überdies waren die Früchte vortrefflich. Wir fanden die tahitische Zubereitung der Brotfrucht, die, so wie alle anderen Speisen, vermittels heißer Steine in der Erde gebacken wird, unendlich besser als unsere Art, sie zu kochen. Bei dieser Bereitung bleibt aller Saft beisammen und wird durch die Hitze noch mehr verdickt. Beim Kochen hingegen saugt sich viel Wasser in die Frucht und vom Geschmack und Saft geht viel verloren. Um das Traktament zu beschließen, brachte der Wirt 5 Kokosnüsse, die er auf eine sehr ungekünstelte Art öffnete, indem er die äußeren Fäden mit den Zähnen wegriss. Den kühlen, hellen Saft derselben goss er in eine reine Schale einer reifen Kokosnuss und reichte sie einem jeden von uns nach der Reihe zu. Die Leute waren hier bei allen Gelegenheiten gutherzig und freundschaftlich gewesen und hatten uns zuweilen, wenn wir es begehrten, Kokosnüsse und andere Früchte für Glaskorallen verkauft. Allein so eigennützig und wahrhaft gastfrei als dieser Mann hatte während unseres kurzen Hierseins sich noch keiner gegen uns bewiesen. Wir hielten es daher für unsere Pflicht, ihn nach Vermögen zu belohnen und schenkten ihm das Beste, das wir bei uns hatten, eine Menge durchsichtiger Glaskorallen und Nägel, womit er äußerst vergnügt und zufrieden war.